Deutschlandfunk. Der Tag.
Diesen Podcast heute muss ich mit meinem persönlichen O-Ton des Tages starten. Vom Co-Vorsitzenden der Grünen, Omid Nuripur, hier bei uns im Deutschlandfunk heute Mittag. Allerdings ging es nicht um Politik, sondern es ging um etwas viel, viel, viel Wichtigeres.
Das ist das wichtigste Spiel, was die Menschheit gespielt hat. Wir haben den Fußball auf eine andere Ebene gehoben. Also an Superlativen fehlt es nicht, aber ehrlich gesagt, das trifft alles nicht. Ich kann es Ihnen, wie gesagt, wir suchen alle nach Worten. Alle, die das gestern gesehen haben und Eintracht-Fan sind. 42 Jahre lang haben wir gelitten. Wir sind die Treppe runtergefallen. Wir wurden betrogen um den deutschen Meistertitel und sind dann wieder aufgestanden. Das ist ja nicht nur die Geschichte der Eintracht, das ist die Geschichte von Traditionsvereinen, wenn sie nicht irgendwie von Energie-Drink-Herstellern finanziert werden, dass man leiden können muss.
Omid, I feel you, kann ich nur sagen. Und hoffe natürlich gleichzeitig, dass mein Traditionsverein heute Abend den ersten Schritt raus aus der schon viel zu langen Zweitklassigkeit macht. Anyway, wir reden im Folgenden natürlich nicht über die Europapokalnacht der Eintracht, sondern über eine wichtige Recherche, an der auch der Deutschlandfunk beteiligt gewesen ist und die Frage aufwirft, wie systematisch China anhand von Kooperationen mit Unis Forschungswissen abschöpft.
Es ist 100% der Fall, dass man in Deutschland viel zu naiv vorgeht, was die wissenschaftliche Kooperation mit China angeht.
Das sagt die China-Expertin Didi Kirsten Tetlow. Was genau das Problem ist, sagen uns gleich die zwei, die die Geschichte mit gehoben haben. Und wir schauen in die von Russland besetzten Gebiete in die Ukraine. Was hat es mit den sogenannten Infiltrationslagern der Besatzer dort auf sich? Der Tag im Deutschlandfunk an diesem Donnerstag, den 19. Mai. Ich bin Philipp May. Hi. Wissen ist Macht. Und wer die größte Macht hat, der gewinnt. So sieht es natürlich Chinas Staatschef Xi Jinping. Oder um es noch einmal mit der China-Expertin Didi Kirsten Tetlow zu sagen, die wir gerade eben schon gehört haben.
Denn Xi Jinping versteht sehr gut, dass die große, wie man das dort sagt, Auseinandersetzung oder Competition mit den sogenannten Westen auf dem Feld des Wissenschaftlichen ausgeübt wird. Wer da gewinnt, wird eigentlich alles gewinnen. So wird es dort gesehen.
Also, wer die ausgeklügelste KI, die ressourcenschonendste Energieerzeugung oder das vernetzteste Militär hat, der gewinnt den Systemwettbewerb. Und genau an dieser Stelle kommt die große Recherche ins Spiel, an der auch der Deutschlandfunk beteiligt gewesen ist. Deutschlands Unis kooperieren allzu häufig und viel zu sorglos mit China und mehren somit ungewollt das Wissen dort auch in sensiblen Bereichen. Panayotis Gavrilis und Moritz Metz, unsere beiden Kollegen aus dem Hauptstadtstudio des Deutschlandfunks, die letzten Tagen und Wochen eigentlich mit nichts anderem beschäftigt gewesen sind, als dieser Recherche, sind jetzt beide hier mit mir in der Leitung. Hi, ihr beiden.
Hallo.
Moin.
Moritz, fangen wir mal mit dir an. Was war der Ausgangspunkt eurer Recherche?
Das war eine Kooperation, bei der wir am Anfang noch gar nicht dabei waren. Wir kamen erst ein bisschen später dazu von der niederländischen Rechercheorganisation Follow the Money. Die sind dort sehr aktiv und die haben letztlich zwei Datenbanken zusammengeworfen. Die eine Datenbank hat 350.000 Publikationen umfasst die. Das ist von so einer Seite lens.org, wo man sozusagen Patente und wissenschaftliche Arbeiten abrufen kann und darauf zugreifen kann. Die kann man auch filtern und die haben dann eben nur 350.000 genommen in Gänsefüßchen nur, wo chinesische Hochschulen und deutsche Hochschulen in einem in der Autorenzeile stehen, also WissenschaftlerInnen von diesen beiden Ländern. Und das haben die dann gefiltert und gegengecheckt mit einer anderen Liste, dem sogenannten SP-Tracker, der verfolgt, wie viele Universitäten, welche Universitäten denn nach Meinung eines australischen Institutes zu den sehr riskanten militärischen Forschungseinrichtungen gehören. Und dann wurde das immer weiter runter verengt. Dann kamen am Ende in Deutschland auf 350 wissenschaftliche Arbeiten, wo dann eben Forschende von deutschen Hochschulen kooperieren mit chinesischen militärischen Hochschulen. Und Deutschland ist da auch zahlenmäßig echt auf Platz 2 in ganz Europa. Vorher ist Großbritannien, dahinter sind die Niederlande und allein ist es deswegen schon Thema. Und wir sind dann eben in diese Recherchekooperation dazugekommen. Das sind insgesamt 11 Medien aus verschiedenen europäischen Ländern. Aus Deutschland ist es noch die Süddeutsche Zeitung und die Deutsche Welle und das Recherchenetzwerk, die das auch geleitet haben in Deutschland, Korrektiv. Und mit denen haben wir dann sehr intensive Wochen verbracht.
Also klassischer Datenjournalismus, wie man das jetzt so häufig macht, der dann auch tatsächlich nur mit großer Manpower möglich ist. Panayotis, was genau hat denn eure Recherche am Ende zutage gefördert?
Ja, wir müssen jetzt hier an der Stelle nochmal ein paar Zahlen droppen. Also man kann es so zusammenfassen, in den vergangenen 2 Jahrzehnten knapp sind es 3000 wissenschaftliche Arbeiten, die entstanden sind zwischen europäischen und chinesischen Forschenden. Und auf chinesischer Seite kommen diese Forschenden von Unis, die dem Militär nahestehen. Und der Rechercheverbund entdeckte, wenn man es mal auf Deutschland runterbricht, mindestens 349 wissenschaftliche Veröffentlichungen. Und besonders kritisch ist die National University of Defense Technology. Das ist nämlich die Militäruniversität, eine zentrale Militäruniversität in China. Und da gibt es mindestens 230 wissenschaftliche Arbeiten, die von Forschenden in Deutschland und Forschenden eben von der NUDT entstanden sind.
Mhm. Könnt ihr Beispiele nennen von besonders heiklen Kooperationen auch mit dieser Uni, bei denen ihr euch auch gesagt habt, wieso ist denn da überhaupt gar keine Sensibilität vorhanden?
Das war erstmal aus verschiedenen Gründen wie chinesisch für uns. Das war wirklich, du hast diese riesige Liste und auch 349 Kooperationen aus Deutschland sind ja immer noch wahnsinnig viel und dann stehen da wissenschaftliche Titel, die sind krasses Fachchinesisch. Ich musste mich erstmal wirklich einlesen zum Thema Quantenphysik und Quantentechnologie, Quanteninternet und ist das jetzt Dual Use oder nicht? Dual Use kommen wir bestimmt gleich noch dazu zu diesem Feld. Aber da haben wir sozusagen sehr lange nach der Nadel im Heuhaufen geguckt und dann war es so, dass wir uns ein bisschen auf bestimmte Bereiche, also vor allem die KollegInnen von Korrektiv und der Deutschen Welle, die da länger drin waren und die uns eben dazugeholt haben. Wir haben dann gesagt, okay, wir gucken jetzt vor allem auf Quantenphysik, weil das einfach per se ein Thema ist, das sehr zukunftsträchtig ist. Wer einen Quantencomputer quasi zuerst hat, der kann die Verschlüsselung von den anderen knacken, um es jetzt mal ganz basal zu sagen, der kann dann Wahlen fälschen. Und das ist letztlich, ein Forscher hat uns gesagt, das ist ein bisschen so wie Nukleartechnologie. Also das ist einerseits auch zivil einsetzbar, natürlich, hat ganz viele Auswirkungen, aber es kann eben auch militärisch eine Rolle spielen. Und an dieser Linie haben wir uns erstmal lang gehangelt und kamen dann an so ein, wie soll ich sagen, Muster an der Uni Bonn. Nämlich einerseits ist es so, dass dort schon öfters Doktoranden von dieser gefährlichen oder von dieser als mit hohem Risiko markierten, direkt dem chinesischen Militär unterstehenden NUDT-Doktoranden, die hatten den Master dort an der NUDT gemacht, kamen dann als Doktoranden an die Uni Bonn und haben dort ein paar Jahre geforscht, viele Papers veröffentlicht, interessanterweise mit einem Stipendium vom CSC, das ist so ein wichtiges Stipendium in China, was viele Studierende kriegen, was der Staat auch mitbezahlt. Und die haben dann letztlich den Lebensunterhalt in Bonn finanziert bekommen vom chinesischen Staat. Die Uni Bonn hat natürlich auch was von dieser Win-Win-Situation, weil sie da Top-ForscherInnen haben. Das sind wirklich richtig gute Leute, hat uns auch ein Professor gesagt, der an der Uni Bonn zum Beispiel dann als Doktorvater gearbeitet hat mit solchen Leuten. Und dann haben die da Papiere veröffentlicht. Die sind meistens alles wirklich komplett Grundlagenforschung. Also da steht jetzt nicht drin, wir entwickeln eine Waffe, sondern da steht drin, wir entwickeln eine Technik, mit der sich ein Roboter besser anhand von Kamerabildern und Laserradar durch einen Raum bewegen kann oder über den Campus bewegen kann. Aber man muss eben sehen, solche Technik wird in China auch von der NUDT massiv, da wird investiert rein, die versuchen sozusagen da mehr zu machen und das sind wichtige Techniken, die kann einerseits eben auch militärisch genutzt werden, auch wenn es nur 5% sind. Sie kann aber auch zum Beispiel zur Überwachung von Uiguren verwendet werden. Man hat es jetzt gerade auch gesehen während der Corona-Lockdowns in Shanghai, dass da wirklich so Roboterhunde durch die Stadt laufen mit einem Lautsprecher drauf. Ich habe das nicht verstanden, was die sagen, aber legen sie ihre Masken an und so weiter. Das geht in so eine Überwachungsrichtung. Auch sowas wird natürlich an der NUDT gemacht. Jedenfalls sind diese harmlosen Grundlagenforschungen dann auch Teil der Dissertationen gewesen. Und danach sind dann 2 dieser Studierenden in den letzten 11 Jahren insgesamt, sind die wieder zurückgegangen an die NUDT. Und ein Dritter ist jetzt auch gerade fertig mit seiner Diss und geht dann im Herbst zurück. Und das ist auf jeden Fall eins der Muster von Verbindungen. Ein anderes ist, dass ein Professor von der Uni Bonn auch an der NUDT schon also per Videokonferenz einen Vortrag gehalten hat, offenbar.
Was sagen die Unis dazu? Was die Bundesregierung, die beiden wichtigen Player sozusagen?
Moritz, vielleicht kannst du gleich zu den Unis noch was sagen. Also was die Bundesregierung angeht, wir haben mit verschiedenen Menschen gesprochen, unter anderem mit Kai Gehring von den Grünen und der ist auch Vorsitzender des Forschungsausschusses des Bundestages. Der zeigt sich besorgt, der hat das Problem auf dem Schirm und der hatte auch zu dem Thema auch schon viele Anfragen gestartet, als er noch in der Opposition war in der vergangenen Legislaturperiode. Wir haben auch gesprochen mit Jens Brandenburg, parlamentarischer Staatssekretär im Bundesforschungsministerium und mein Eindruck war, die haben das im Blick, bei der Bundesregierung muss man sagen, da beruft sich auch Jens Brandenburg darauf, der sagt, okay, wir haben das auf dem Schirm, wir können aber nicht so viel machen, weil Bildung ist Ländersache. Und man muss dazu sagen, in Deutschland herrscht zum Glück die im Grundgesetz verankerte Forschungsfreiheit. Das heißt, die Unis entscheiden selbst, wann, worüber sie mit wem forschen. Das darf ihnen niemand vorschreiben. Brandenburg sagt aber auch, okay, wir brauchen China auch, ja, und sagt dann globale Herausforderungen, Klimawandel, Meeresforschung und nennt dann so diese, das als Beispiel und sagt, da können wir nicht ohne China forschen, weil wir brauchen die Kooperation, weil die Erkenntnisse nutzen uns auch. Aber er sagt auch, da wo es ein hohes Risiko gibt, am Ende das sozusagen militärische Forschung in China zu unterstützen, dann sollten solche Kooperationen nicht eingegangen werden. Also relativ klar. Bezieht sich dann auf eine China-Kompetenz, die man anbietet. Da gibt es allerdings von Expertinnen dann sagen als Gegenargument, naja, die China-Kompetenz in Deutschland ist halt sehr gering. Also wenn es auch einfach darum geht, Moritz hat es ja angesprochen, das australische Institut, das diese Liste hat, sozusagen eine Einordnung, eine Übersicht, was gibt es eigentlich für Universitäten in China, dass man solche wirklich valide Daten hat, um darauf zurückzugreifen, dass man mehr Informationen hat. Also da gibt es die Kritik, dass es zu wenig Austausch gibt.
Okay.
Und was die Unis gesagt haben, weil das ja noch die Frage war, wenig Verwertbares, Interessantes. Die sagten, natürlich haben sie Sensibilisierungsprogramme, sie halten sich an alle rechtlichen Vorgaben, aber, und das haben sie dann eben bei der Uni Bonn zum Beispiel gesagt, als sie mit den Papieren da konfrontiert haben, wo Forschende von der Uni Bonn mit der NUDT drinstehen, da sagen die einfach, ja, das sind ja keine vertraglich vereinbarten offiziellen Kooperationen. Ich denke, da schieben sie ein bisschen von sich. Dem Wissen ist es letztlich egal, wenn es abfließt. Das fließt auch ab ohne Vertrag. Und man muss auch sagen, die Unis haben, wie gesagt, auch was davon. Die haben Top-Forschende da für ihre eigenen Zwecke, die sie ja dann auch nutzen können, um mit ihrer Forschung weiterzukommen. Und es hat mir jetzt auch gerade in der Reaktion auf unsere Berichterstattung heute ein Professor von einer anderen Universität geschrieben, der sagt, er ist total wütend auf genau diese Stipendiatsprogramme, weil man sich da eben zu oft dann billig Leute reinholt und auch Sicherheitskreise, mit denen unsere Recherchekooperation gesprochen haben, sagen auch, dass die Unis da oft zu blauäugig, zu naiv, zu teilweise auch ein bisschen zu devot seien.
Was ich mich nur frage, internationale Spitzenwissenschaft funktioniert ja eben auch genauso international, über Landesgrenzen hinweg. Kann man sich überhaupt als westliche Hemisphäre wissenschaftsmäßig abschotten von einer anderen Hemisphäre? Oder muss man einfach davon ausgehen, dass man in allen Bereichen kooperiert? Und auch gerade in Zeiten, wo im Prinzip alles ja auch irgendwie am Ende wahrscheinlich militärisch nutzbar ist oder vieles.
Na, ich glaube, was wir gerade sehen und deswegen glaube ich, ist diese Recherche dann vielleicht auch ein Inputgeber. Wir sehen es mit Russland und dem Krieg gegen die Ukraine, wo wir sozusagen durch einen Krieg wirklich eine Wende gesehen haben, dass auch dort wurden Forschungskooperationen wirklich eingefroren. Dass man da sieht zum Beispiel, okay, da hat man sich jahrelang auch auf einen vermeintlichen Partner verlassen und kriegt sozusagen jetzt die Quittung. Und das ist das, was wir auch hören oder gehört haben von Expertinnen und Experten, die sagen, okay, bei China ist es genau dasselbe. Die Abhängigkeit ist da, die Warnungen sind da, die Belege sind da. So, wir müssen da höllisch aufpassen, weil das Ziel der chinesischen Regierung ist klar, sie wollen die Weltmacht werden. Da gibt es eine Zahl 2049, also sozusagen nicht nur militärisch, wirtschaftlich, aber auch eben auf der Forschungsebene, weil das ist die Logik, Wissen ist Macht und wie komme ich an Wissen durch Forschung? Und ich glaube schon, dass es unheimlich schwierig ist für westliche Staaten, sich abzugrenzen, weil man eben sieht, China investiert hier wahnsinnig viel Geld, versucht über Talentrekrutierungsprogramme wirklich die besten Forschenden auf der ganzen Welt für sich zu gewinnen. Lockt sie mit sehr viel Geld. Teilweise bekommen sie monatlich das 3- bis 4-fache an Gehältern. Man muss immer die politische Abhängigkeit sehen. Und ich glaube, wenn man über China spricht, muss man auch ganz klar sagen, das ist ein autokratisches System. Das ist keine Demokratie, wie der Westen sie für sich beansprucht und definiert. Und ich glaube, das ist das Problem. Das ist vielleicht auch der zentrale Unterschied, wenn man in die USA blickt. Also man kann ja grundsätzlich über Militärforschung oder Forschung reden, die zu militärischen Zwecken missbraucht werden kann. Ich glaube, das ist nahezu fast überall der Fall. Moritz, korrigier mich. Aber ich glaube, in dem Fall muss man es wirklich fokussieren und sagen, okay, mit wem haben wir es zu tun und was ist eigentlich das übergeordnete Interesse? Und ich glaube, darüber sollten wir diskutieren und vielleicht ist ja sozusagen diese Recherche ein guter Grund, um damit anzufangen.
Das ist letztlich ein Wettlauf zwischen Systemen und mit bei uns sowas wie Föderalismus, das dann Bildung Ländersache ist. Sowas kennt China an der Stelle definitiv nicht, gerade wenn das nur Unis, die dem Militär untersteht. Also uns haben auch Experten gesagt, ja, also auch westliche Player spielen dieses Spiel. China spielt es nur ein bisschen schlauer und die sind dann natürlich dran effizienter und man musste einfach diese Grauzone total ausloten und vielleicht jetzt auch eben mit dieser Erfahrung des Krieges in der Ukraine da nochmal ein bisschen kritischer drauf blicken.
Ich glaube, Philipp, ich weiß, wir haben schon sehr lange geredet, aber vielleicht ein Punkt. Ich glaube, das ist wichtig, dass wir betonen, es geht um die Systeme und die Systematik dahinter. Es geht nicht um die Menschen selbst, nicht um die Forschenden. Weil ich glaube, wo wir jetzt wirklich aufpassen müssen, und ich sehe auch dann eine Verantwortung als sozusagen Journalistinnen, dass wir haben es ja gesehen mit dem Coronavirus und Wuhan, was sozusagen für ein antichinesischer Rassismus da sozusagen die Folge war. Und wenn wir jetzt natürlich, und das haben wir auch besprochen im Recherchenetzwerk, dass wir sagen, okay, wir müssen irgendwie gucken, deswegen haben wir auch zum Beispiel keinen Namen genannt von Forschenden, weil es geht nicht um die Einzelpersonen, sondern es geht darum, die Systematik dahinter aufzuzeigen und das Interesse der chinesischen Regierung und alleine um diese geht es und in welchem Verhältnis wir zu dieser stehen und wie abhängig wir sozusagen westliche Staaten sich machen.
Schon klar, es geht auch um die fehlende Sensibilität. Eine Sache möchte ich noch fragen mit dem Blick in eure Gesichter, die ich hier gleichzeitig über die Videoschalter hier sehe. Die sehen ein bisschen blass aus und ihr seht ein bisschen abgekämpft aus, nehmt es nicht persönlich, ist mein Eindruck jetzt hier. Ihr habt viel zu tun gehabt und jetzt sind 8 Stunden vergangen, seitdem eure Recherche raus ist. Gab es schon Reaktionen?
Ja, also von einem Professor, der uns geschrieben hat, dass ihn diese Stipendiatsprogramme massiv aufregen, habe ich ja schon gerade berichtet. Es gab auch jemand, der noch auf Daten sitzt, also und uns anbietet, die vielleicht auch noch weiter zu nutzen. Also das Ganze geht weiter und ich sende auch Grüße raus, selbst an diejenigen, die sich vielleicht angesprochen fühlen. Wer Lust hat, uns Informationen weiter dazu zu senden, ich würde mal sagen, politikpodcast@deutschlandradio.de ist die Adresse, in der wir mit dem Hauptstadtstudio zum Beispiel erreichbar sind.
Geht natürlich auch, wenn ihr an dertag@deutschlandradio.de schreibt.
Wollte ich jetzt hier nochmal
ganz kurz sagen. Ich gebe es dann weiter. Dass Menschenrechtsverletzungen und Gräueltaten der russischen Armee nicht nur stattfinden, sondern zumindest teilweise auch an der Tagesordnung sind, das wissen wir spätestens seit den schrecklichen Bildern von Bucha, nachdem die russischen Truppen dort zurückgeschlagen wurden. Und es war ziemlich schnell klar, es gibt gerade viele Buchas in der Ukraine. Terror ist offenbar Teil der Kriegsstrategie Russlands, auch gegenüber Zivilisten und Zivilistinnen, die versuchen, aus den Kriegsgebieten zu fliehen. Sie müssen durch die sogenannte Filtration. Und wie das abläuft, hat eine ukrainische Jugendliche vor kurzem einem ukrainischen TV-Sender erzählt.
Zwei Tage und zwei Nächte durften wir nicht aus dem Auto, auch nicht auf die Toilette. Als ich schließlich dran war, musste ich allein in ein Zimmer mit 5 bewaffneten Soldaten. Einer lag auf einer Matratze. Ein anderer fragte ihn, was hast du mit denen gemacht, die Filtration nicht bestanden haben? Erschossen, sagte der. Ab 10 hatte die Person angeblich nicht mehr gezählt. Sie sagten, dass ich ihnen nicht gefalle. Es würden später noch andere Frauen kommen. Sie ließen mich frei. 40 Minuten später auch meinen Vater. Ihm hatten sie gedroht, ihm ein Ohr abzuschneiden. Er hatte alles auf seinem Smartphone gelöscht. Sie schlugen ihn mit etwas Schwerem auf den Kopf. Von Berdjansk bis Saporizhia mussten wir insgesamt 27 Kontrollpunkte passieren.
Schilderungen, die Teil einer Reportage sind, von meiner Kollegin Sabine Adler, die jetzt in der Leitung ist. Hallo Sabine.
Hallo.
Du bist eine unserer besten Russland- und Ukraine-Kennerinnen. Du warst für uns Korrespondentin in beiden Ländern für insgesamt 10 Jahre. Und jetzt recherchierst und berichtest du für uns über die Lage seit Kriegsbeginn. Wie bist du auf diese Geschichte gestoßen?
Auf diese Geschichte bin ich gestoßen, als ich mich mit Alexandra Matwitschuk unterhalten habe per Zoom. Ich habe mit ihr ein Interview gemacht und sie ist die Leiterin des Zentrums für bürgerliche Freiheiten, eine sehr, sehr anerkannte Menschenrechtsexpertin in Kiew in der Ukraine. Sie ist auch die Berichterstatterin für Menschenrechtsverletzungen vor dem UN-Menschenrechtsrat. Das heißt, Alexandra kenne ich seit sehr, sehr vielen Jahren und weiß, dass sie die Menschenrechtssituation schon mit Beginn der Annexion der Krim und der Besetzung des Donbass 2014 immer wieder beobachtet hat. Sie hat damals die sehr, sehr schweren Menschenrechtsverletzungen gesammelt, dokumentiert. Da ging es zum Beispiel um Foltergefängnisse im Donbass. Es ging auch um Zwangsarbeit in den sogenannten Volksrepubliken Lugansk und Donetsk. Und das ist ein Kontakt. Wir haben uns immer wieder getroffen, immer wieder gesprochen. Und bei einem unserer letzten Treffen habe ich schon gehört, dass es so etwas wie Filtration und Filtrationslager geben soll. Und damals hat sie mir gesagt, das ist direkt so kurz nach dem Anfang des Krieges gewesen, da hat sie mir gesagt, das hat sie auch gehört, aber dazu hat sie noch nicht genügend Informationen. Sie beobachten das, sie sammeln. Und als sich jetzt die Hinweise verdichtet haben, dass tatsächlich diese Filtration ganz routinemäßig in riesigem Maßstab stattfindet, haben wir uns erneut verabredet zum Interview und haben beide geguckt, welche Hinweise finden wir irgendwo auf diese Vorgänge. Und da hat sie mir den allerwesentlichsten Teil eigentlich erzählt.
Okay. Das heißt, es findet in riesigem Maßstab statt, hast du gerade gesagt. Das heißt, im Prinzip wird jeder Ukrainer und jede Ukrainerin, die fliehen wollen aus den russisch kontrollierten Gebieten, die werden überprüft.
Ganz genau so ist es. Also wer sich wegbewegt, zum Beispiel aus einer abgeriegelten Stadt wie Melitopol oder wie Mariupol natürlich, das ist der wichtigste, größte Fluchtpunkt gewesen, muss seit dem April durch eine solche Filtration. Und das muss man sich so vorstellen, man steigt vielleicht in sein Auto oder in einen Bus oder vielleicht auch mit der Bahn, jedenfalls immer dann, wenn man an einen Kontrollpunkt kommt, muss man gewahr sein, dass man so lange festgehalten wird, bis derjenige, der diese Verhöre führt, Zeit für einen hat. Jeder einzelne Ukrainer wird also aus dem Auto herausgeholt, wird einer Befragung unterzogen und dabei müssen die Fingerabdrücke abgegeben werden, es müssen die Dokumente abgegeben werden, die werden kopiert, das Handy wird kontrolliert auf Anrufe, auf WhatsApp oder überhaupt Sprach- oder schriftliche und mündliche Nachrichten, auf getätigte Anrufe. Man guckt, in welchen Netzwerken diejenigen, die Besitzer des Handys aktiv sind. Das heißt also, das wissen wir ja auch, unser Handy verrät ja wahnsinnig viel über uns, Fotos zum Beispiel. Und nicht genug damit, die Menschen müssen sich ausziehen, vor allem eben die Männer, weil man bei denen nach Tätowierungen sucht, also ganz besonders ukrainische patriotische Tätowierungen oder auch Nazi-Tätowierungen. Beziehungsweise man sucht nach Kampfspuren. Es gibt zum Beispiel, wenn man mit Panzerfäusten kämpft, dann gibt es von dem Rückstoß solche starken Verletzungen, dass die Männer eigentlich so schwere Blutergüsse an der Schulter haben. Auf so etwas achten diese russischen Geheimdienstmitarbeiter und dann macht man sich zum Beispiel sehr, sehr verdächtig, wenn man eine solche Verletzung hat.
Und was passiert dann, wenn man sich aus Sicht der russischen Besatzer sehr, sehr verdächtig gemacht hat?
Da darf man also nicht mehr weiterfahren. Man wird festgehalten und man wird dann in ein sogenanntes Filtrationslager gebracht. Da gibt es eine Abstufung. Es gibt eine Haftzeit, die mindestens 36 Tage besteht. Und es gibt eine Haftzeit, die unbegrenzt ist. Und jetzt muss man sich das nicht so vorstellen, dass es da eine Gerichtsentscheidung darüber gibt. Wer dann dieses Urteil fällt, in welches Lager man kommt, in welcher Einrichtung, das sind zum Beispiel ehemalige Strafkolonien, Alenivka, das ist ein kleiner Ort in der Nähe von Mariupol. Da gibt es eine Strafkolonie. Strafkolonie ist das, was es im sowjetischen, im russischen, auch im ukrainischen Strafvollzug ganz normal als Gefängnis gibt. Das findet, also Gefängnis ist nicht ein Gefängnis, sondern es ist meistens eine Kolonie, also ein ganzes Gefängnisgelände. Und dieses Gefängnisgelände ist umfunktioniert worden in ein Filtrationslager und die Menschen, die verurteilt werden, dahin zu kommen, die werden einfach eben dann nur dahin geschickt, Und ohne dass es jetzt ein Gerichtsverfahren gibt, ohne dass sie sich mit Anwalt wehren können, all das ist völlig ausgehebelt. Und sie wissen zum Teil überhaupt nicht, wie lange sie dann in diesen Einrichtungen verbringen. Und die schlimmste Variante ist, wenn man in das Foltergefängnis von Donezk kommt. Das ist ein Foltergefängnis, das seit 2014 in Betrieb ist und in dem unvorstellbare Dinge vorfallen. Bis heute, und es hat jemand darüber geschrieben, nämlich Stanislav Aseev, das ist ein Journalistenkollege von uns, und der hat ein Buch darüber geschrieben, weil der fast 2,5 Jahre selbst dort festgehalten worden ist und ein System von Folter erlebt hat. Also das wünscht man wirklich keine Menschen, dorthin zu gelangen, aber das ist durchaus möglich, wenn man im Ergebnis dieser Filtration dazu sozusagen verdammt wird.
Sabine, was mir nicht aus dem Kopf geht, ist das Statement dieses Mädchens aus deiner Reportage, das wir gehört haben, das von den Erschießungen erzählt hat. Der Soldat, der da ganz lakonisch sagt, oder wird man halt erschossen, hat schon 10 Erschießungen an diesem Tag vorgenommen. Das ist, kann natürlich Prahlerei sein, weiß man nicht genau. Was weiß man darüber? Ist das System? Passiert das viel? Gehört das dazu?
Man weiß das nicht genau. Ich halte das auch in diesem Zusammenhang, so wie wir das da gehört haben, für möglich, dass das Prahlerei war. Aber auf der anderen Seite gibt es von den Menschen, die aus Orten geflohen sind und nicht dort angekommen sind, wo sie eigentlich hin wollten, also zum Beispiel von Mariupol in die noch nicht besetzte Stadt Saporischje, die auch nicht nachweislich in Infiltrationslagern gelandet sind, gibt es einen ganz hohen Prozentsatz, der einfach verschwunden ist. Also dieses Verschwindenlassen von Personen, das ist im Moment ein Phänomen in der Ukraine. Und man muss damit rechnen, dass es tatsächlich solche Vorfälle gegeben hat oder sie weiter gibt. Es entzieht sich ja jeglicher Kontrolle. Das heißt, um wirklich Aufschluss darüber zu bekommen, welche Art von Menschenrechtsverbrechen dort gerade verübt werden, muss wahrscheinlich noch etwas Zeit vergehen. Es werden sicherlich wahrscheinlich auch Spuren beseitigt werden. Aber auf jeden Fall wird man ja irgendwie feststellen, wo sind die Menschen, wenn es Tote gibt, wenn es Leichen gibt, wer waren diese Menschen und in welchem Zusammenhang sind sie gestorben? Also sind sie durch Raketenangriffe in Kampfhandlungen gestorben, in Angriffen auf Siedlungen? Oder sind sie tatsächlich vielleicht in den Lagern gestorben oder auf dem Weg dorthin? Das alles wissen wir im Moment noch nicht. Die Menschenrechtsaktivisten sammeln diese ganzen Hinweise. Sie bitten auch die Bevölkerung, alles, was ihnen bekannt wird, unbedingt auch zu sagen, Dokumente zu hinterlegen, dass das eben im Nachhinein zumindest geprüft werden kann.
Also die Aufarbeitung, die läuft und wird noch sich lange hinziehen. Dennoch würde ich dich gerne nochmal nach der Motivlage fragen. Welchen Plan verfolgt Russland eigentlich damit? Oder ist es eigentlich nur Frust, dass der Krieg aus russischer Sicht so viel schlechter läuft als gedacht und es gibt eigentlich gar keinen Plan?
Also dieses System, das ist ein System. Das hat es so in der Ausprägung 2014 bei der Besetzung des Donbass nicht gegeben. Das hat es in einer anderen Willkür gegeben. Also da sind nicht alle Menschen, die durch irgendwelche Kontrollpunkte durch mussten, so ausgesiebt worden, wie das jetzt passiert. Aber das Ganze hat ein System, um die Besatzungsmacht zu festigen. Denn das, was Russland jetzt macht, das ein Ziel ist ja die sogenannte Entnazifizierung und ein anderes Ziel ist die Entmilitarisierung und einfach die schlichte Besetzung der Ukraine. Und jetzt könnte man sich ja vorstellen, wenn man einigermaßen als Besatzungsmacht eine Anerkennung finden möchte in der lokalen Bevölkerung, dann macht man das vielleicht so, dass man auch die Herzen gewinnt. Aber das ist nicht das Ziel von Russland. Russland möchte ganz offensichtlich durch diese Methode die Bevölkerung unterwerfen und eben auch mit Gewalt unterwerfen und ein Regime, ein Schreckensregime aufbauen, so wie das auch in den sogenannten Volksrepubliken aufgebaut wurde. Genau solches, ein solches Regime von Angst, Gewalt, Willkür, Schrecken herrscht dort. Alle diejenigen, die irgendwie zivilgesellschaftlich aktiv waren, die ihre Meinung äußern wollten, die auch sich nicht einer bestimmten von Moskau gelenkten Ideologie beugen wollten, die sind entweder verhaftet worden oder sie haben rechtzeitig diese Gebiete verlassen. Und wenn man sich jetzt vorstellt, dass sich das auf die gesamten Gebiete, die Russland erobert, in der Ukraine ausweiten soll, dann muss man sagen, da wird ein System, eine Schreckensherrschaft errichtet.
Umso wichtiger, dass du und andere Journalisten da so genau hingucken und für uns berichten. Vielen Dank, Sabine.
Sehr gern.
Und in unserem ersten Gespräch mit Moritz und Panayotis habe ich ja unsere E-Mail-Adresse schon mal kurz fallen lassen. Dachte ich zumindest. Stimmt aber gar nicht, denn sie war falsch. Ich habe gesagt dertag@deutschlandradio.de. Aber die richtige Adresse ist natürlich dertag@deutschlandfunk.de. Also, wenn Sie uns irgendwas schreiben möchten, dann bitte dahin. dertag@deutschlandfunk.de. So, das war's jetzt wirklich für heute. Ich bin Philipp May. Vielen Dank fürs Zuhören und bis morgen. Tschüss.